Und Leto dachte, sie erinnert sich daran, dass ich ihr einmal entkommen bin. Sie spürt deutlich, wie zerbrechlich ihre Gewalt über mich ist. Ihre Ahnungen geben ihr keine Ruhe. Dennoch würde sie nicht auf sie hören. Dabei brauchte sie sich nur zu fragen, würde es ihm gelingen, einen Gefangenenwurm in seinem engen Canyon zu überlisten. Konnte er ohne Destillanzug oder Überlebenspack, in der Tank ruft, überleben? Ich muss allein sein, um meine Visionen zu befragen, erklärte er. Du bleibst hier.
Wohin gehst du?
Zum Quanat? Die Sandforellen tauchen in der Nacht in Schwärmen auf. Sie werden mich schon nicht fressen.
Manchmal kommt der Sandwurm ziemlich nah an das Wasser heran, sagte Sabia. Wenn du den Quanat überquerst.
Sie brach ab, versuchte ihren Worten die nötige Bedrohlichkeit zu verleihen. Wie sollte ich ohne Haken einen Wurm besteigen können? Entgegnete Leto und fragte sich, ob von ihren eigenen Visionen überhaupt nichts übrig geblieben war.
Wirst du nach deiner Rückkehr essen?
Fragte Sabia und kniete sich hin. Erneut begann sie, die Brühe mit dem Löffel umzurühren.
Alles zu seiner Zeit, sagte Leto, wohl wissend, dass sie nicht dazu fähig war, den leisen Einfluss seiner stimmlichen Kraft zu bemerken, die versuchte, seine eigenen Wünsche zu einem Bestandteil von Sabias Entscheidung zu machen.
Maurice wird kommen und nachsehen, ob du eine Vision hattest, warnte sie ihn.
Mit Maurice werde ich schon fertig, erwiderte er und stellte fest,
wie langsam und schwerfällig bereits ihre Bewegungen geworden waren.
Sie würde nicht das Geringste davon merken, dass sie bereits wieder seiner Kontrolle unterlag. Wie alle Fremen war auch Sabia am aktivsten zur Zeit des Sonnenaufgangs. Näherte sich jedoch der Tag seinem Ende, verfiel sie in eine tiefe, beinahe melancholische Lethargie. Schon jetzt verspürte sie den Wunsch, sich zurücksinken zu lassen und einzuschlafen. Leto ging hinaus. Am Himmel glitzerten die Sterne, vor deren Hintergrund sich die ihn umgebenden Bergwälle abhoben. Er ging unter den Palmen auf den Quanat zu. Eine ganze Zeit lang hockte er sich am Rand des Gewässers hin und lauschte dem beständigen Zischen des dahinterliegenden Sandgebietes. Dem Geräusch nach schien der Wurm klein zu sein. Deswegen hatte man ihn zweifellos auch ausgewählt. Ein kleiner Wurm würde leichter zu transportieren sein. Er stellte sich vor, wie sie ihn gefangen hatten. Die Jäger bedienten sich dabei einer Methode, die man traditionell anwandte, wenn man einen Wurm für das Orgienritual benötigte. Man betäubte ihn einfach, indem man in seiner Umgebung feuchten Nebel versprühte. Aber dieser Wurm hier würde nicht ertränkt werden. Man würde ihn auf einen Highliner der Gilde schaffen und von dort aus zu einem hoffnungsvollen Käufer transportieren, der über eine Wüste verfügte, die unter Garantie zu feucht für ihn war. Nur wenige Fremdwäldler ahnten etwas von den Grundvoraussetzungen, die die Basis des Lebens dieser Würmer ausmachte. Ausgemacht hatten. Denn selbst hier in der Tanke Ruft gab es mittlerweile mehr Flüssigkeit in der Luft als in den Zisternen der Fremen vergangener Tage. Er hörte, wie Sabia sich in der Hütte hinter ihm bewegte. Sie konnte keine Ruhe finden, weil sie unter dem ständigen Druck ihrer verdrängten Ahnungen stand. Leto fragte sich, wie es sein würde, völlig außerhalb aller Visionen mit ihr zu leben und jeden Augenblick so zu akzeptieren, wie er sich ihm offenbarte. Der Gedanke gefiel ihm weit besser als alles, was er während des Trancezustandes erlebt hatte. Irgendwie erschien es ihm sicherer und besser, sich auf eine unbekannte Zukunft zu verlassen. Ein Kuss in einem Siege ist ebenso viel wert wie zwei in einer Stadt. Die alte Maxime der Fremen drückte das trefflich aus. Der traditionelle Siege hatte sich eine gesunde Mischung aus Wildheit und Liebreiz bewahrt. Spuren dieses Liebreizes gab es sogar noch unter den Leuten von Yagoduto und Schuloch, aber es waren eben nur noch Spuren. Es machte Leto traurig zu erkennen, was ihnen verloren gegangen war. Langsam, so langsam, dass das totale Wissen schon in ihm war, bevor er bemerkte, dass es sich auf ihn herabsenkte, nahm er das Geraschel unzähliger ihn umgebender Kreaturen wahr. Sandforellen. Bald würde es Zeit sein, von der einen Vision in die andere überzuwechseln. Er fühlte die Bewegung der Sandforellen wie eine Bewegung in sich selbst. Die Fremen hatten mit diesen seltsamen Geschöpfen generationenlang zusammengelebt und wussten, dass man sie mit einem Wassertropfen anlocken konnte. So mancher Fremen, der dem Verdursten nahe gewesen war, hatte seine letzten Tropfen riskiert in der Hoffnung, dass der süße, grüne Sirup, aus dem die Sandforelle bestand, ihm zu neuer Energie verhelfen würde. Gleichzeitig jedoch stellten die Forellen ein beliebtes Spielzeug der Fremenkinder dar, die sie fingen und zu Hua Nui brachten. Leto erschauerte bei dem Gedanken, was dieses Spiel nun für ihn bedeutete. Er spürte, wie eines der Geschöpfe über seinen nackten Fuß dahinglitt. Es zögerte, setzte dann aber seinen Weg fort, da die Flüssigkeit des Quanats augenscheinlich einen unwiderstehlichen Reiz ausübte. Einen Moment lang hatte Leto jedoch die schreckliche Wirklichkeit seiner Bestimmung begriffen. Der Sandforellenhandschuh. So nannten die Kinder ihr Spiel. Hielt man eine Sandforelle in der Hand und bewegte sie leicht hin und her, begann sie einen lebenden Handschuh zu formen. Die unmittelbare Nähe des menschlichen Blutes wurde von ihnen durch die Kapillargefäße der Haut wahrgenommen. Aber dennoch hielt sie irgendeine Substanz, die dieses Blut enthielt, zurück. Früher oder später zog sich das Tier wieder zurück und nahm seine vorherige Form an. Es lag dann auf der Handfläche und man konnte es bequem in ein bereitgehaltenes Gewürzfasernetz werfen. Die Nähe des Gewürzes besänftigte es bis zur Betäubung. Anschließend konnte man es ohne Umstände der Totendestille übergeben. Leto hörte, wie die Sandforellen in den Quanat sprangen. Sofort peitschten die Raubfische die Fluten auf und fraßen sie. Die Flüssigkeit weichte die Eindringlinge auf und machte sie verdaulich. Kinder fanden das sehr früh heraus. Ein wenig Speichel genügte schon, um den süßen Sirup aus ihnen herausquellen zu lassen. Unbeweglich hörte er den von ihnen erzeugten plätschernden Geräuschen zu. Die Schlange der Sandforellen schien nicht enden zu wollen, aber solange sich die Raubfische im Wasser aufhielten, gab es für sie keine Chance. Immer mehr kamen. Das Plätschern nahm kein Ende. Leto tastete über den Sand, bis seine Finger auf die ledrige Haut eines dieser Geschöpfe stießen. Es war das große Exemplar, das er erwartet hatte. Zwar versuchte es nicht, ihm zu entkommen, aber es bewegte sich unruhig auf seiner Handfläche hin und her. Mit der freien Hand tastete Leto seine Umrisse ab. Sie waren diamantenförmig. Die Sandforelle besaß keinen Kopf, keine Augen und keine Gliedmaßen, aber sie war dennoch in der Lage, überall Wasser aufzuspüren, wo immer es sich befand. Zusammen mit ihren Artgenossen konnte sie zudem ein seltsames Kollektivwesen bilden, in dem sich Körper an Körper presste, bis er zu einem großen, sackartigen Organismus geworden war, der Wasser enthielt. Jenes Gift, das für den Scheihulu tödlich war.